Christoph Peters, Sie haben seit Ende der 1990er Jahre fast 20 Bücher geschrieben, dafür so viele Preise kassiert wie andere Leute Facebook-Likes, hat ein Kollege mal gesagt. Darunter den Aspekte-Literaturpreis, den Georg-K.-Glaser-Preis und den Martha-Saalfeld-Förderpreis, haben vorher Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe studiert, haben als Student viele Reisen nach Kairo und Istanbul unternommen. Außerdem waren Sie als Fluggastkontrolleur am Frankfurter Flughafen beschäftigt. Gegenwärtig praktizieren Sie neben dem Schreiben natürlich die Teezeremonie, interessieren sich für japanische Keramik und die japanische Mafia, also die Yakuza. Ein ziemlich guter Koch sind Sie offenbar auch noch. Wie passt das alles zusammen?
Ach, ich finde das alles gar nicht so weit auseinander. Seit ich mich an mich erinnere, hat mich eigentlich alles interessiert, was auf dieser Welt so passiert. Eigentlich wollte ich Tierforscher werden, so bis 15, wollte Ornithologie und Ichthyologie machen. Aber auch da schon, weil mich Natur fasziniert hat, und Natur hat mich fasziniert, weil mich Schönheit fasziniert hat. Ich bin eigentlich sehsüchtig und schönheitssüchtig, und das war ich irgendwie immer. Und gleichzeitig war ich relativ früh, ich komme ja aus so einem winzigen katholischen Bauerndorf, war ich relativ früh an Religion und all diesen Fragen des Übersinnlichen interessiert. Denn Niederrhein ist ja eine sehr abergläubische Region. Also ich bin mit Heiligen und Geistern groß geworden. Und irgendwie ist daraus dann in der Betrachtung der Schnitzaltäre, vor denen ich meine Kindheitsgottesdienste verbracht habe, da gibt es ja bedeutende niederrheinische Schnitzplastik, hat sich das irgendwie alles zusammengefügt. Da war die Schöpfung mit diesen wunderbaren Wesen, und da waren die großen Fragen nach Gott und nach Leben und Tod, und da war die Kunst. Und im Grunde bewege ich mich bis heute in diesem Dreieck eigentlich.
Aber Ihr Brotberuf, sage ich jetzt mal, ist dann doch das Schreiben geworden. Was hat Sie denn am Schreiben fasziniert, beziehungsweise was fasziniert Sie daran heute noch immer?
Ich habe ganz früh angefangen zu lesen und zu schreiben. Also ich habe mir, so wie meine Mutter sagt, in der Sesamstraße beim Sesamstraße gucken, lesen und schreiben selber beigebracht, und habe dann auch, sobald ich schreiben konnte, angefangen, Geschichten zu schreiben. Und da ich damals so diese Filme von Heinz Sielmann und Professor Tschimek sehr liebte, waren das so Tierforscher, wilderer Geschichten. Und da habe ich eben die Geschichten erzählt, habe angefangen zu recherchieren, mit dem Atlas da gesessen und mir Landschaften in Kanada und die dazugehörigen Orte oder in Afrika angeguckt und mir ausgedacht, wie ich da jetzt als aufrechter Tierforscher und Tierschützer gegen irgendwelche Wilderer kämpfe und Bären rette und Löwen beobachte und all diese Dinge. Und im Grunde ist es bis heute einerseits diese Möglichkeit, mich in imaginären Welten zu bewegen, als wären sie wirklich, was mich am Schreiben fasziniert. Also es ist im Grunde so eine Art innerer Trip, auf den ich mich jeden Tag begebe, sobald ich mich an den Schreibtisch setze. Und aber auf der anderen Seite kam sehr früh dazu, das hat wiederum mit der Schönheit zu tun, die Kraft von Sprache, die ästhetische Kraft von Sprache. Es war sehr früh so, dass mich Sätze einfach umgehauen haben, dass ich sie aufgeschrieben, mit mir rumgetragen habe und immer wieder gelesen oder auswendig gelernt und vorgesprochen, wo ich das Gefühl hatte, in diesem Satz steckt irgendwas drin über die Essenz der Wirklichkeit, was mich mit meinen eigenen Suchen und Fragen zumindest für einen gewissen Zeitraum weiterträgt. Und dann kamen Gedichte dazu, dann habe ich aber auch bei manchen Romanautoren solche Sätze gefunden, ja, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwie etwas, was etwas von dem Geheimnis enthält, was das Leben, was die Welt, was die Wirklichkeit ist. Und wenn ich das besinne, darüber nachdenke, dann komme ich selber weiter. Und auch das ist etwas, was bis heute eigentlich sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen das ist, was den wesentlichen Antrieb darstellt, ab und zu solche Sätze zu formulieren, wo ich denke, ja, da ist jetzt nicht nur etwas dargestellt, nicht nur etwas beschrieben, abgebildet, sondern zwischen den Wörtern und zwischen den Zeilen ist irgendetwas, was mit diesem ästhetischen Mehrwert des Grundgeheimnisses der Wirklichkeit zu tun hat oder verbunden ist. Danach suche ich eigentlich.
Und wenn Sie jetzt von solchen Sätzen gesprochen haben, die Sie damals gefunden haben und die Sie heute versuchen selber zu schreiben, bei wem zum Beispiel haben Sie solche Sätze gefunden, oder anders gefragt, gab es literarische Vorbilder?
Also ich bin angefangen mit der Erwachsenenlektüre. Das ging eigentlich los mit Dostojewski und Tolstoi und sehr früh dann auch Hermann Hesse, der ja auch so ein profunder Sinnsucher war und immer auf der Suche nach den existenziellen Geheimnissen. Und das hat mich so mit 15, 16 wahnsinnig umgetrieben und fasziniert. Ich kam gleichzeitig in so einen melodramatisch-tragisch-pubertäres Lebensgefühl und fühlte mich mit 15 ungefähr so wie der Steppenwolf mit 50. Und da fand ich natürlich vieles, wo ich mich drin gespiegelt gesehen habe. Dann kamen Leute wie Max Frisch, Wolfgang Köppen, später dann so bis heute einer meiner absoluten Lieblingsautoren, obwohl er auf Schwedisch schreibt, ist immer noch Per Olof Enquist, einer der wenigen Autoren in der zeitgenössischen Literatur, der wirklich etwas vom Wesen des Religiösen nicht nur verstanden hat, sondern auch davon erzählen kann, wie ich finde. Flaubert war dann ein ganz großes Vorbild wegen seines Satzbaufanatismus, aber durchaus auch wegen so besonderen psychologischen Geschichten, vor allen Dingen die Education Sentimentale, also diese Entwicklungsgeschichte von zwei jungen Männern, die im Grunde am Ende des Romans feststellen, dass der aufregendste Moment ihres Lebens war, als sie mit 17 vor einem Bordell gestanden haben und so eine Erschütterung verspürt haben. Aber bei Flaubert war es, ich habe dann sehr viel die Tagebücher auch gelesen und die Briefwechsel, und da war es eigentlich diese profunde Handwerklichkeit, die bei Flaubert eigentlich so das Fundament von allem Erzählen bildet, die mich sehr fasziniert hat und die ich mir in einer gewissen Weise auch zum Vorbild genommen habe. Also wirklich die Sätze durchzukauen und durchzukauen und durchzukauen, bis am Ende ein klanglich und sinnhaftes Erlebnis von Satz da ist, wo eben sowas mehr durchleuchtet als die reine Sachinformation, die die Benennung bestimmter objektiver Gegebenheiten oder Dinge transportiert.
Also schon von Anfang an quasi ein ausgeprägtes literarisches Interesse bei Ihnen, wo Sie jetzt eben beschrieben haben, auch die Vorbilder und warum das Vorbilder waren. Verbirgt sich denn dahinter auch in irgendeiner Weise eine Prägung durch das Elternhaus? Ich habe relativ wenig über Ihr Elternhaus gefunden. Sie sind in Hünnepel aufgewachsen. Sie haben eben schon gesagt, Sie sind auf dem Dorf aufgewachsen. Hünnepel ist ein Ortsteil der Stadt Kalkar im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen. Wie war Ihre Kindheit? Haben Ihre Eltern Sie zum Lesen motiviert?
Mein Vater war Handwerker. Der erste Roman, den er in seinem Leben gelesen hat, war Stadt, Land, Fluss. Da war er aber irgendwie schon 60.
Also Ihren ersten Roman.
Ja, meinen ersten Roman war auch der erste, den er gelesen hat. Und ich glaube auch der letzte. Und meine Mutter hatte früher viel gelesen. Die las eigentlich oder liest bis heute. Und die fand es gut, dass ich las und mich für Bücher interessierte. Mein Vater fand das so mittel. Der fand eigentlich, dass man seine Zeit sinnvoller verbringen kann, als irgendwo in einem Sofa zu sitzen und irgendwie zwischen Papierblättern zu schwelgen. Er meinte, man solle mal was im Garten machen oder irgendwie was mit seinen Händen tun und überhaupt irgendeine sinnvolle Beschäftigung angehen. Ich habe in der Hinsicht eigentlich immer auf Seiten meiner Mutter gestanden, mich da so ein bisschen weggeduckt, um lesen zu können. Aber eigentlich war das Dorf, sagen wir mal, sehr kulturfern. Es war im Grunde schon was ein bisschen Vereinsamtes, so als Kindheit.
Und Sie sind ja dann ins Internat gegangen bzw. geschickt worden, das weiß ich nicht. 1977 bis zum Abitur, 86 waren Sie Schüler des katholischen Internatsgymnasiums Collegium Augustitianum Gästonk.
Ja, ich wollte dahin. Ich habe damals Judo gemacht in Kalkar. Und dessen Judo-Schule war verknüpft mit der Judo-Schule des Internats. Und ich habe dann bei so Stadtmeisterschaften in der dritten Klasse Jungs aus diesem Internat kennengelernt. Und das waren die ersten Jungs, 5-6-Klässler, die dieselben Bücher lasen wie ich, die einwandfreies Hochdeutsch sprachen und die es nicht absurd fanden, wenn ich ihnen erzählt habe, dass ich eigentlich später Tierfilmer werden wollte. Sondern mit denen konnte ich mich erstmals eigentlich über das unterhalten, was mich wirklich innerlich bewegt hat. Und es gab Reitställe, es gab Tennisplätze, es gab ein eigenes Schwimmbad. Alles das, was es im Dorf irgendwie nicht gab, wenn ich im Sommer schwimmen gehen wollte, war das immer mit einem beträchtlichen logistischen Aufwand verbunden. Naja, und dann habe ich irgendwie gesagt, nee, ich will dahin. Meine Mutter war ganz dagegen, mein Vater fand das irgendwie ganz gut. Wir waren ja mitten in den 70er Jahren, überall waren Jugendliche, die linksextrem wurden und Drogen nahmen und ungeregelten Geschlechtsverkehr hatten. Und er war der Überzeugung, wenn ich da hingehe, dann werde ich von diesen groben Sündhaftigkeiten vielleicht geschützt bleiben. Es hat dann nicht ganz geklappt, aber der Versuch wenigstens ist unternommen worden. Naja, und dann haben die mich da genommen, dann war ich da. Und dann war es sehr anders, als ich es mir vorgestellt habe und zum Teil auch die Hölle, aber eine andere Hölle, als ich sie vielleicht auf dem Dorf gehabt hätte.
Sie haben ja dann Ihre Zeit im Internat auch tatsächlich literarisch verarbeitet. Wenn wir jetzt mal in der Chronologie vorgreifen, 2012 ist Ihr Roman Wir in Kahlenbeck erschienen über das Leben, da hieß es dann im Collegium Gregorianum Kahlenbeck. Und Protagonist in diesem Buch ist der knapp 15-jährige Schüler Karl Pacher, der eben hin und her gerissen ist zwischen dem Heiligen und dem Profanen. Wie viel Christoph Peter steckt denn in diesem Karl Pacher?
Auch schon viel, glaube ich. Also man kann das ja selber nicht so genau beurteilen. Und ich habe an dem Text unglaublich lange gearbeitet. Ich habe eigentlich mit 25 schon beschlossen, dass ich diesen Roman schreiben will und angefangen, diese Geschichte zu strukturieren. Und wenn man selber in seiner eigenen Entwicklung sich immer weiter von der Zeit, von der die Erzählung handelt, entfernt, verselbstständigt sich irgendwann das Ausgangsmaterial, was man in seiner eigenen Biografie findet, so sehr, dass eben doch eine literarische Figur im Endeffekt handelt und nicht man selber. Aber die Ausgangskonfliktlage dieser Figur und so die groben Eckdaten dessen, was da passiert, sind schon ziemlich autobiografisch. Die Fragestellungen, die die Figur hat, waren die Fragestellungen, die ich mit 15, 16 hatte. Und die Liebesdramen waren auch im Großen und Ganzen an meinen angelehnt. Wobei tatsächlich im Laufe dieser 25 Jahre Arbeit an dem Text mir mehr und mehr bewusst geworden ist, dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr entscheiden oder unterscheiden kann, was von dem, was ich da jetzt erzähle, ist wirklich so passiert und was von dem habe ich bei der Vorbereitung des Schreibens so sehr visualisiert und in Dialogform mir selber vorgesprochen, dass es sich anfühlt wie Erinnerung, in Wirklichkeit aber Erfindung ist. Und es geht mir in fast allen Büchern so, wo ich mit autobiografischem Material arbeite, dass ich kaum in der Lage bin zu sagen, was habe ich erfunden und was habe ich erlebt, weil ich beim Schreiben immer von so einer Art innerem Film ausgehe. Also ich sehe sozusagen das, was ich erzähle, vor meinem inneren Auge in Szenen. Ich gehe Dialoge durch, die manchmal dutzende Male über Jahre in meinem Kopf ablaufen, bevor ich sie dann irgendwann schreibe. Und dann haben sie irgendwann eine größere Präsenz als die realen Erinnerungen.
Nachdem das Biografische in Ihrem Schreiben doch eine so große Rolle spielt, will ich noch mal kurz ein Stück des Weges gehen. Mhm. Und zwar ist es ja so, dass Sie nach dem Abitur, ich habe es vorhin schon in der Einleitung gesagt, haben Sie erstmal Malerei studiert. Also nicht Schriftstellerei gleich ausschließlich betrieben, sondern Sie haben Malerei studiert an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. War das denn auch noch ein Einfluss dieses Internatslebens und dieser prägenden Lehrer? Da gab es ja wohl einen Kunsthistoriker und Kunstlehrer, diesen Franz Josef van der Grinden. Hat das bewirkt, dass Sie zunächst Malerei studiert haben?
Naja, also Franz Josef van der Grinden war schon so die prägnante Lehrerpersönlichkeit weit über meine Schulzeit hinaus. Ich sehe ihn bis heute regelmäßig und ich schicke ihm meine Bücher und er liest meine Bücher. Und
wie alt ist der mittlerweile?
Der ist so alt wie mein Vater, also der wird jetzt, glaube ich, 86.
Mhm. Also auch noch gar nicht so.
Noch nicht so alt. Und Franz Josef van der Grinden war eben selber hauptsächlich erstmal Sammler. Also er hat mit seinem Bruder die größte Beuys-Sammlung zusammengetragen, die es weltweit gibt, wo dann später irgendwie das Museum Schloss Meuland draus wurde. Aber er hat natürlich nicht nur Beuys gesammelt, er hat alles an Zeitgenossen um Beuys herum gesammelt. Er hat aber auch expressionistische Grafik gesammelt in den 50er Jahren, als sie noch niemand haben wollte. Als die teurer wurde, hat er Jugendstilgrafik gesammelt und als die teurer wurde, hat er englische Malerradierer gesammelt und er hat eigentlich alles gesammelt, was man finden kann. Er hat auch Streichholzbriefchen gesammelt und gestaltete Flaschen und zurzeit sammelt er chinesische Snuffbuttles und erotische Feuerzeuge. Also er ist wirklich ein Universalsammler und er ist auch ein universaler Geist und hatte eine Bibliothek von 25.000 Büchern, von denen er mutmaßlich zumindest ein Drittel gelesen hatte. Und er war offen für alle künstlerischen Bereiche. Wo immer man gerade jetzt ein Interesse hatte, darüber konnte er reden und einem Bücher empfehlen. Also Franz Josef van der Grinden fand es natürlich gut, dass ich Malerei studiert habe, war aber irgendwie für mich auch gar keine Frage, weil zum damaligen Zeitpunkt gab es ja sowas wie das Literaturinstitut Leipzig in Westdeutschland nicht. Man hätte Germanistik oder Literaturwissenschaft studieren können, aber das war genau das, was ich nicht wollte, weil ich keine Lust mehr hatte, jetzt wieder jahrelang Dinge zu lesen, die ich just jetzt nicht lesen will und dann darüber Dinge zu schreiben, die ich so vielleicht gar nicht denke. Und ich wollte in die Praxis der Kunst und die Westdeutschen Kunstakademien dieser Zeit waren extrem frei. Ich habe also dann, als ich bei Kalinowski angefangen habe, auch immer mehr wieder Auszeiten genommen und dann mal irgendwie 3 Monate nur geschrieben. Dann habe ich halt in den Klassenbesprechungen Texte vorgestellt und das ging irgendwie auch. Ich konnte einfach das machen, was ich machen wollte, nämlich Dinge zum Ausdruck bringen und dafür Formen finden und zwar in beiderlei Gestalt sozusagen.
Aber das Studium hat Sie dann dennoch nicht zum Maler gemacht, sondern unmittelbar danach haben Sie erst mal angefangen als Fluggastkontrolleur am Flughafen Frankfurt am Main zu arbeiten.
Das war einfach der Not geschuldet, dass ich Geld verdienen wollte. ich fand dann eigentlich schon so während des Studiums die Entwicklung der Kunst, wie die sich so in den 80er Jahren abzeichnete, ziemlich unsexy. Also es ging vielfach doch mehr um marktgängige Konzepte und den Künstler als Unternehmer anstelle der Figur, die mir vorschwebte, nämlich des existenziellen Ausdruckssuchers. Und dann habe ich gedacht, nee, in diesem Kunstmarkt, wo man da jetzt irgendwie röhrende Hirsche über kaputte Fernseher hängt und dazu dann irgendwie eine Tapete von der Urgroßmutter zu irgendeiner Installation vereinigt, das interessiert mich irgendwie nicht. Und die ganzen neuen Medien interessierten mich irgendwie auch nicht. Ich wollte etwas machen, was wirklich mit den Bedingungen des menschlichen Lebens zu tun hat. Und ich zeichne bis heute, ich zeichne zu wenig, aber ich zeichne halt nicht öffentlich, weil ich irgendwann auch gemerkt habe, ich weiß beim Schreiben, bei jedem Komma und bei jedem Aber und bei jedem Doch, warum es da stehen muss. Und ich habe jeden Satz, der am Ende in einem Buch ist, irgendwie 120 Mal gelesen. Und es ist alles irgendwie so überprüft, dass ich jedem kritischen Frager gegenüber begründen kann, warum das da steht und warum das da so steht. Und zeichnen tue ich auf die völlig gegenteilige Weise. Ich setze mich hin, habe einen Stift in der Hand und irgendwie höre Jazz aus den 50er Jahren und beam mich in irgendeine komische Welt und folge den Linien, die da auf dem Papier passieren. Und ich weiß nicht, was ich da tue und warum ich das tue und habe überhaupt gar keine Rechtfertigung. Und wenn jemand sagt, das ist ja alles Quatsch, was du da machst, dann, ja, kann sein, weiß ich nicht, ich mach's halt.
Ja, und Sie haben dann noch in der Zeit, als Sie Fluggastkontrolleur am Flughafen Frankfurt am Main waren, um Geld zu verdienen, ihren ersten Roman veröffentlicht, Stadt, Land, Fluss. Davon war vorhin schon kurz die Rede, beziehungsweise eigentlich war nur der Titel erwähnt worden. Und dieser erste Roman war eine Liebesgeschichte, die hat für Begeisterungsstürme bei den Kritikern und Kritikerinnen gesorgt. Dafür haben sie dann auch den Aspekte Literaturpreis bekommen. Warum eine Liebesgeschichte als Debüt?
Naja, die Liebe ist schon bis heute das, was mich mit am meisten interessiert. Und ich merke auch jetzt gerade wieder, wenn ich keine Frau in dem Buch habe, die meine Figur lieben kann, dann habe ich eigentlich keine Lust, das Buch zu schreiben. Und naja, der Ausgangspunkt war tatsächlich, ich wollte eine Geschichte schreiben, die diese beiden Räume, in denen ich mich irgendwie in meinem Leben bewege und die ich für sehr unterschiedlich halte und immer als sehr unterschiedlich erfahren habe, nämlich die quasi archaische Dorfgesellschaft und daneben die moderne Stadt. Ich wollte die zusammenbringen und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt immer am Rhein gewohnt, jetzt ja schon 20 Jahre nicht mehr, aber irgendwie, und dann wollte ich den Fluss dabei haben, weil der Fluss für mich irgendwie schon so, ja, so ein Realsymbol dessen ist, was Leben bedeutet. Und es gibt wenig, was mich so beruhigt, wie an Flüssen entlang zu spazieren oder an Flüssen zu sitzen. Und als ich dann ganz glücklich verliebt und verheiratet war zum ersten Mal, war für mich der größte Horror, dass diese Frau sterben würde. Und im Prinzip war dieser Roman auch so ein bisschen sowas wie diese Angst zu bannen, indem ich sie einmal bis zum allerletzten Ende erzähle. Ja, und da war sozusagen dieses Moment der Todesangst nicht so sehr für mich selber, sondern für den Menschen, den ich liebe. Und wie geht man damit um und was passiert dann? Und meine, man kann den Roman auf verschiedene Weisen lesen. Meine Lesart ist eine sehr grausame eigentlich. Es hat nicht wirklich geholfen, die Angst zu bannen, aber den Versuch war es wert.
Ja, also die Liebe, ein prägendes Thema Ihrer Romane, prägend außerdem für Ihre schriftstellerische Arbeit ist ja ganz eindeutig das Interesse an anderen Kulturen. Sie sind schon während des Studiums viel gereist, nach Kairo, nach Istanbul, haben ein ausgeprägtes Interesse am arabischen Kulturkreis, auch am japanischen, darauf komme ich später, aber am arabischen. Wie hat das begonnen mit diesem Interesse am arabischen Kulturkreis? Gab es da sowas wie einen Auslöser? Oder?
Ja, es gab sowas wie einen Auslöser. Die Schwester meiner ersten Frau war mit einem Ägypter verheiratet, der Moslem war und in Kairo lebte. Die lebten dann irgendwann alle in Kairo und meine Schwägerin konvertierte zum Islam. Und ich hatte erstmal damit gar nichts zu tun und irgendwie 92 bin ich mit der Akademieklasse nach Istanbul gefahren, hatte damals eigentlich noch so alle die Vorurteile und Ängste, die man auch in den 80er Jahren, frühen 90er Jahren dem Islam gegenüber schon hatte. Wir vergessen ja immer, dass es da auch schon große Terrorwellen in Ägypten und in Algerien gab. Und ich bin halt so mit allen Vorurteilen hingefahren, die man so als möchtegern aufgeklärter Europäer eben hat und war dann völlig verwirrt in Istanbul erstmal, dass ich das Schönste an dieser Reise eigentlich fand, in Moscheen rumzusitzen. Ich wusste gar nicht, wie das dazu kam. Ich habe einfach da gesessen und nachgedacht. Und ich fand einfach, Moscheen sind unglaublich gute Räume zum Nachdenken. Und ein halbes Jahr später kam ich dann zum ersten Mal nach Kairo und war dann eben in so einer Familie, mit einer konvertierten Schwägerin und, sagen wir mal, normalkonservativen muslimischen Ägypter als Mann, die eine große Familie, wie das in der arabischen Welt so üblich ist, irgendwie, die da ständig rumhingen und alle möglichen Probleme hatten, aber eigentlich alle ziemlich lustig waren. Und dann war ich in Kairo und stellte plötzlich fest, dass alle meine Klischeebilder, wie ich mir so die Verhältnisse zwischen Männern und Frauen in der islamischen Welt vorgestellt hatte, erstmal sowieso nicht stimmten. Und dann lagen da überall Bücher über Islam auf Deutsch und es lagen irgendwie Koranübersetzungen darum. Und dann habe ich da drin gelesen, vor allen Dingen in einer Koranübersetzung, und habe gemerkt, dass ich das nicht verstehe, dass ich es aber als Textgebilde unfassbar aufregend finde. Es ist manchmal wie Rilke, es ist manchmal wie das Alte Testament, dann ist es plötzlich auch wieder irgendwie wie ein zeitgenössisches Gedicht. Es folgt ganz, ganz komischen Gesetzmäßigkeiten, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Und gleichzeitig, sobald ich irgendwie darin länger als eine halbe Stunde gelesen habe, wurde ich ruhig und hatte gar keine Lust mehr aufzuhören. Und dann kam ich irgendwie so nach 3 Wochen völlig irritiert nach Deutschland zurück und habe erstmal alles gekauft, was man damals irgendwie so über den normalen Buchhandel über die islamische Welt finden konnte. Ich habe, glaube ich, 4, 5 Monate nur Bücher über die islamische Welt gelesen. Und dann habe ich gedacht, Sufismus ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert plötzlich. Und das würde ich gerne werden wollen, Sufi. Das wäre das, was mir als Religion adäquat wäre. Weil da gibt es Kunst, da gibt es Musik, da gibt es Poesie. Das fand ich spannend.
Aber Sie sind das dann ja nicht geworden, sondern Sie haben sich weiter intellektuell damit auseinandergesetzt, beziehungsweise auch literarisch. 2003 ist Ihr Buch Das Tuch aus Nacht, also Ihr erster Roman, erschienen, in dem Sie sich mit dem arabischen Kulturkreis intensiv beschäftigt haben. Und parallel dazu und sehr lange haben Sie an Ein Zimmer im Haus des Krieges gearbeitet. Das ist ja im Prinzip ein Roman über den islamischen Fundamentalismus, der 2006 erschienen ist, just in dem Jahr, in dem sich der IS als Ableger der Al-Qaida gegründet hat. Was mich fasziniert, ist der Gedanke, dass etwas Geistiges eine derartige Kraft haben kann, dass man dafür sein Leben opfert und gegebenenfalls auch dafür tötet. Haben Sie damals im Zusammenhang mit Ein Zimmer im Haus des Krieges gesagt. Und das, was Sie da in diesem Roman beschreiben, dass ein junger Deutscher in Ägypten einen Anschlag verüben wollte, das ist ja mehrfach mittlerweile an verschiedenen Orten dieser Welt grausamer Realität geworden. Haben Sie eine Meinung dazu, was bei uns im Westen schiefgelaufen ist, dass das überhaupt passieren konnte, dass sich so viele junge, vor allem männliche Europäer radikalisiert haben?
Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, und ich glaube auch, dass man diese sehr unterschiedlichen Biografien von Leuten, die das gemacht haben, durchaus auch relativ viele Frauen, die irgendwie mit Männern dann nach Syrien gegangen sind, vor allen Dingen. Ich glaube, dass im Grunde jede Biografie da anders ist, und es liegt mir eigentlich nicht da so eine küchenpsychologische Erklärung irgendwie, ja, die hatten dann eine schwere Kindheit und dann wollten sie Rebellion machen und dann fanden sie halt eben Islamismus. Das gibt es sicher auch. Ich glaube auch zum Beispiel, dass wir Leute, die jetzt in Frankreich oder Deutschland aus muslimischen, migrantischen Milieus kommen, die zum Teil über kriminelle oder kleinkriminelle Biografien dann in den Gefängnissen von irgendwelchen frisch Konvertierten wiederum konvertiert werden, dass man die im Groben nur bedingt vergleichen kann mit klassischen deutschen Konvertiten. Und ich glaube aber auch da gibt es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Und was bei dieser Figur Jochen Sawatzki mich interessiert hat,
bei dem jungen Attentäter
aus dem Roman, war nicht eben so eine simple psychologische Erklärung zu finden, sondern das mal ernst zu nehmen als eine im weitesten Sinne religiöse und spirituelle Option, so wie man ja auch politischen Kampf ernst genommen hat in allen möglichen Zeiten und zum Teil immer noch ernst nimmt. Und ich wollte mal ausloten, wie sich das denkt, wenn ich tatsächlich radikal der Meinung bin, die Welt, so wie wir sie heute in der Moderne haben, führt eigentlich an den existenziellen Bedürfnissen des Menschen vorbei. Sie sind rein Konsum, das heißt ablenkungsorientiert. Die wirklich substanziellen Fragen, was wir hier machen mit Leben und Tod, wie wir ein gutes Leben führen und ein Leben, was in diesem schönen alten Begriff gottgefällig ist. Wenn wir das ernst nehmen, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass wir sagen, okay, wir brauchen einen Raum auf dieser Welt, wo das stattfinden kann, weil in dieser kapitalistisch-materialistischen Welt geht das nicht mehr. Wir alle wissen ja irgendwie, selbst wenn wir noch so tolle Ideen haben, was wir Kluges abends machen könnten, meistens schalten wir dann doch den Fernseher an und lassen uns mit irgendwas berieseln oder gehen in eine Kneipe und sitzen da und trinken Bier. Und ist auch alles schön und gut, aber man kann ja denken, der Mensch sollte eigentlich was anderes tun. Und er sollte irgendwie den Gesetzen der Religion, die ja für den Menschen da sind, damit wir ein ruhiges und gutes Leben führen, jedenfalls von den ursprünglichen Konzepten her, wir sollten unsere Welt anders strukturieren als am kurzfristigen Konsum und an der oberflächlichen Betäubung. Das war so die Ausgangslage und für mich die Frage, kann ich dem intellektuell folgen? Wie weit kann ich da mitgehen? Weil meine Vorstellung war, es wird Leute geben in dieser islamistischen Szene, die eben nicht nur einfach tumbe Kriminelle sind, die jetzt froh sind, dass sie ihre latente Gewaltbereitschaft für ein scheinbar sinnvolles Ziel einsetzen können, sondern vielleicht auch echte Sucher, wie es die bei den Terroristen, die Dostojewski zum Beispiel beschreibt, gibt.
Sie hören die Sendung SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Schriftsteller Christoph Peters. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt mal einen kurzen imaginären Kameraschwenk machen, sozusagen von Christoph Peters als Schriftsteller. Wechselt die Einstellung zu Christoph Peters privat. Es ist hier schon angeklungen. Sie haben Anfang der 2000er Jahre nicht nur einige wichtige Romane veröffentlicht, sondern auch eine bis heute prägende Bekanntschaft gemacht. Und zwar wieder mal hinter Kirchenmauern. Diesmal nicht im Internat, sondern im Kloster. Genauer gesagt in der Buchhandlung eines Benediktinerinnenklosters. Dort haben Sie Ihre heutige Ehefrau Veronika Peters kennengelernt. Vielleicht erzählen Sie mal kurz, wie das war.
Naja. Ich habe damals aus religiösem und spirituellem Interesse oft so Exerzitien in einem bestimmten Kloster gemacht, wo es sehr schön war, was so ein bisschen im Mittelgebirgischen lag und wo man sehr schön spazieren gehen konnte und an den Stundengebeten teilnehmen. Und als ich das erste Mal da war und in die Buchhandlung reinkam, die quasi die ökonomische Grundlage dieses Klosters bildete, kam aus dem Nebenraum eine junge und wahnsinnig schöne Nonne. Und dann habe ich mich quasi sofort eigentlich in sie verliebt. Ich war aber damals noch verheiratet mit jemand anderem und sie war ja halt eben Nonne. Insofern bestand da gar nicht die Hoffnung, dass wir irgendwie jemals zusammenkommen würden. Und dann hat es irgendwie 3-4 Jahre gedauert, wo wir gute Freunde geworden sind, uns immer näher gekommen sind und irgendwie viel telefoniert haben und zusammen diese Buchhandlung umstrukturiert haben, ein Lesungskonzept entwickelt haben. Naja, und irgendwann standen wir dann plötzlich vor der Entscheidung, was machen wir jetzt, weil wir beide realisiert haben, eigentlich wollen wir unsere Leben zusammentun. Und das haben wir dann ziemlich Hals über Kopf gemacht.
Sie haben dann 2001, glaube ich, ne, Veronika Peters geheiratet und sind seitdem verheiratet. Mhm. Beide Schriftsteller. Gibt es da sowas wie Konkurrenz zwischen Ihnen und Ihrer Frau?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Es ist eher das Gegenteil. Wir teilen uns ein Arbeitszimmer, wir verbringen den Großteil, einen Teil der Arbeitszeit nebeneinander. Mal schreibt der eine mehr, mal schreibt der andere mehr. Wir erzählen uns beim Frühstück und beim Mittagessen über das, was wir gerade machen, die Schwierigkeiten, die wir gerade haben, entwickeln im Gespräch unsere eigenen Figuren jeweils weiter. Und dann ist es ja so, Schriftsteller ist ja ein relativ unsicherer Beruf und wir sind beide froh, dass wir zurzeit und jetzt auch schon lange nichts anderes machen müssen, um unsere Miete zu zahlen, als schreiben. Mal läuft es bei ihr besser, mal läuft es bei mir besser und alles Geld, was reinkommt, egal ob sie das jetzt verdient oder ich das jetzt verdiene, führt dazu, dass der jeweils andere ein bisschen weniger Druck hat, dass es großartig sein muss und wir finanzieren uns beide sozusagen die Möglichkeit dieses freien, selbstbestimmten Lebens. Und, Konkurrenz gibt es da gar keine.
Und Sie haben eine gemeinsame Tochter. Haben Sie sich eigentlich die Betreuung dieser Tochter, ich weiß nicht, wie sie heißt?
Carla.
Carla, haben Sie sich die aufgeteilt oder war mehr die Mutter zuständig oder mehr der Vater?
Nee, wir haben das ganz strikt geteilt. Wir haben sowohl den Haushalt als auch die Kindererziehung ganz strikt aufgeteilt. Als die Charlie ganz klein war, hatten wir immer abwechselnd Mama- und Papa-Tage. Also morgens ich mit Kind und nachmittags Veronika, nächsten Tag andersrum. Und wir haben auch so eine ganz strikte Arbeitsteilung im Haushalt. Ich bin für alles, was mit Essen, Einkaufen und Müll zu tun hat, zuständig. Sie macht Wäsche und Bügeln. Aha. Und Putzen tun wir eigentlich im Großen und Ganzen zusammen.
Naja, dieses, dass Sie gesagt haben, Sie kochen, das bietet jetzt natürlich eine gute Überleitung zu einem weiteren Ihrer Bücher, Mitsukos Restaurant, erschien 2009. Und dieses Buch markiert ja zumindest nach außen so eine Art Kulturperspektivenwechsel im Werk des Christoph Peters, auch wenn das andere, wenn man genau hinschaut, immer geblieben ist. Aber dieser Wechsel nach außen vom arabischen zum japanischen Kulturkreis, hat Ihre Begeisterung für Japan schon im Internat begonnen? Sie haben mal gesagt in einem Interview, Sie hätten sich schon damals für Zen interessiert.
Auch da war Franz Josef van der Grinden eigentlich der Anreger. Irgendwann erzählte der uns von Zen in der Kunst des Bogenschießens von Eugen Herrigel. Und dann habe ich mir das Buch besorgt und das war sozusagen so eine Offenbarung bei allen kritischen Einwänden, die man heutzutage sowohl gegen das Buch als auch gegen die Figur Eugen Herrigels haben kann, der ja eine politisch sehr, sehr schwierige und heikle Gestalt ist. Wie dem auch sei, für mich war das ein ganz, ganz wichtiger Einfluss und dann sah ich eben auch durch van der Grinden vermittelt diese Pinselmalerei, japanische vor allen Dingen, diese ganz einfachen Zeichnungen, wo dann so ein Vogel oder so eine Landschaft mit ganz paar Pinselschlägen da ist und die Kalligrafien, die aussahen wie amerikanischer abstrakter Expressionismus oder Tapis oder solche Dinge. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend. Und ich fand eben, dass Zen, wie Herrigel es beschrieben hat, eigentlich das erste spirituelle Konzept war, das ich kennenlernte, was wirklich so etwas wie eine Mystik der künstlerischen Prozesse denkt. Und da ich Kunst nie als etwas Profanes betrachtet habe, sondern immer tatsächlich als Teil der Erkundung der ganz großen Menschheitsfragen, die immer auch mit dem Religiösen, dem Spirituellen verbunden sind, war das für mich irgendwie wirklich wie so eine Offenbarung. Aha, man kann das zusammendenken. Der Künstler kann sozusagen in seiner existenziellen Dimension in erster Linie auch eine spirituelle Persönlichkeit sein und nicht nur ein Handwerker, wobei im japanischen Bereich auch das natürlich zusammengeht. Mhm. Und gleichzeitig, ich hatte damals im Internat einen Freund, der aus einer ganz anderen Ecke kam, der brachte diese ganzen Kurosawa-Filme auf DVD mit. Dann haben wir uns diese Kurosawa-Filme angeguckt. Und das verbindet sich dann tatsächlich wieder auch mit der Figur des Jochen Sawatzki. Der Samurai ist ja auch ein spiritueller Krieger. Jemand, dessen geistige Grundlage, Zen, Taoismus, etwas dazwischen, es ihm ermöglicht, zur perfekten Tötungsmaschine zu werden. Ohne die spirituellen Übungen, die er macht, wäre er nicht in der Lage, so das Schwert zu führen, wie er das im Idealfall tut. Und von da ausgehend hat mich eigentlich zu der Zeit schon der Typus des heiligen Kriegers interessiert. So bin ich dann irgendwie mit diesen beiden Aspekten nach Japan gekommen.
Sie haben dann über Japan geschrieben, beziehungsweise eigentlich ja eher über Europäer, die eine Japan-Macke haben oder so. Ja. Zunächst mal war das ja eher heiter, was Sie da verfasst haben. Also Mitsukos Restaurant, ziemlich dicker Roman, 415 Seiten, erzählt wie die Geschichte dieses Gelegenheitsschauspielers und Aushilfskochs und Hobbydichters Achim Wiese, der in einem Vereinsheim Wanderfreunde Gurschebach e.V., das zu einem japanischen Restaurant umfunktioniert ist, eben diese japanische Samurai-Tochter und Köchin kennenlernt, die mit einem Deutschen verheiratet ist. Und der Achim Wiese verliebt sich prompt in sie, kocht mit ihr in der Küche. Und das war ja dann auch offenbar wieder ein Roman, der ganz nah am richtigen Leben des Christoph Peters war. Ja, weil sie haben ja auch eine Zeit lang in Mainz gelebt und so.
Es gab damals in Mainz-Gonsenheim im Wanderheim tatsächlich ein japanisches Restaurant, was von ähnlichen Leuten betrieben wurde, wie die dann im Roman dieses Restaurant betreiben. Die Liebesgeschichte habe ich dazu erfunden, weil ich ohne Liebesgeschichte keine Romane schreiben kann.
Och, gab's die nicht? Das gut.
Nee, die gab es nicht.
Okay.
Ich habe ja auch meine damalige Frau aus dem Roman rausgenommen, um frei sozusagen die Figur freizulassen für die Liebesgeschichte.
Ah ja, okay. Und nach Mitsukos Restaurant kam Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln. Da war es dann die Geschichte des Ernst Liesgang, der tatsächlich als Europäer diese Japan-Macke hat, dass er unbedingt in einem Dorf an der Ostsee einen japanischen Brennofen bauen lassen will. Und da inszenieren sie im Prinzip literarisch auf sehr unterhaltsame Weise diesen Clash of the German and the Japanese Civilization. Ja. Würden Sie denn sagen, Sie selber haben auch eine Japan-Macke?
Ja, ja, total. Also einer der wesentlichen Gründe, Mitsukos Restaurant zu schreiben, war eigentlich, dass ich mir mal 3 Jahre Zeit geben wollte, mich mit nichts anderem als mit Japan auf allen Ebenen beschäftigen zu können. Ich hatte mich für japanische Keramik irgendwie seit ich 22, 23 war interessiert, hatte mich für Zen interessiert, für japanisches Essen interessiert, war eben 9 Jahre lang Stammgast und dann später auch Küchenhilfe in diesem deutsch-japanischen Restaurant in Mainz. Und wollte dann wirklich noch mal tiefer in diese ganze Zen-Geschichte, die ja alle Bereiche einschließt. Man kann aus dem Geist des Zen genauso kochen, wie töten, wie schreiben, wie malen, wie einfach leben. Und dann hatte ich eben diese 3 Jahre und habe mich da nochmal so richtig rein versenkt und während dieser Zeit zu Hause alles das gekocht, was es in dem Roman gibt. Und ich hatte einen Großteil der Rezepte noch von der Köchin dieses Restaurants, in dem ich gewesen war. Habe angefangen, Teezeremonie zu üben und mit Hilfe von Lehrvideos bei YouTube und später von den großen Teeschulen aus Japan bezogen, Bewegung für Bewegung durch unendliche Wiederholung, erst auf dem Teppich, dann auf einer Klapptatami sitzend irgendwie mir beizubringen. Das ist natürlich schon skurril. Also meine Frau, wenn die dann dazu kam und ich saß da wieder auf meiner Matte und habe ungefähr 70 bis 100 Mal hintereinander die Kelle hochgehoben, den Bambusknauf aus der Kupferschüssel gehoben und wieder zurückgestellt, bis ich die Bewegung hatte, sodass sie richtig sitzt. Das ist natürlich schon ein bisschen schräg.
Ja, aber was ich ja auch interessant finde, ist, Sie haben ja jetzt gesagt, Sie wollten sich gerne mal 3 Jahre ganz intensiv damit beschäftigen und haben alles studiert und gemacht, aber Sie sind nicht mal zwischendurch nach Japan geflogen oder Sie haben sich auch nicht versucht, in Japan einen Meister beispielsweise für die Teezeremonie zu suchen, wie es Ihr Freund Jan Kollwitz, der Urenkel von Käthe Kollwitz, ja tatsächlich gemacht hat, der da jetzt oben an der Ostsee wirklich ganz tolle japanische Keramik herstellt.
Naja, als Jan Kollwitz nach Japan gegangen ist, war er, glaube ich, 24 und konnte das irgendwie machen, weil er noch jung war und entscheiden konnte, wo er hingeht. Als ich angefangen habe, diesen Roman zu schreiben, war ich irgendwie fast 40 und war in einem völlig anderen familiären und biografischen Punkt angelangt. Also insofern wäre das jetzt nicht so ganz einfach gewesen. Ich habe aber tatsächlich für die ersten beiden Romane oder eigentlich auch für den ersten Yakuza-Roman Der Arm des Kraken, die spielen ja im Großen und Ganzen in Deutschland und es sind Exiljapaner oder Japaner, die in Deutschland sind, die mit Deutschen, die von Japan träumen, konfrontiert werden. Und dafür hätte ich gar nicht nach Japan gebraucht. Es wäre unter Umständen sogar hinderlich gewesen. Mir haben alle möglichen Leute gesagt, wenn du diesen japanistischen Traum erzählen willst, solltest du nicht nach Japan fahren, weil da wird er dir ausgetrieben. Es hat sich einfach nicht ergeben.
Aber hier für die Thriller, die 2 Thriller, die sie im Yakuza-Milieu spielen lassen, Arm des Kraken und Das Jahr der Katze, jetzt 2018 gerade erst erschienen. Wie haben Sie denn dafür eigentlich recherchiert?
Also Der Arm des Kraken setzt ja einen fiktiven Konflikt zwischen der vietnamesischen Mafia, die es in Berlin nun erwiesenermaßen in großer Zahl gibt, und quasi dem Repräsentanten der Yakuza in Berlin, der für so die nötigsten Geschäftskontakte, die international eben einfach unausweichlich sind, zuständig ist. Und der wird ermordet und dann wird eben von der Yakuza jemand geschickt, um diesen Mord aufzuklären und dementsprechend zu rächen. Die Vietnamesen-Mafia kann man relativ leicht recherchieren. Da muss man eigentlich nur durch die Stadt spazieren. Und wenn man dann so hier und da guckt, dann merkt man, da passieren alle möglichen Dinge, die relativ sonderbar sind. Der ganze Ansatz des Romans war ja nicht so sehr ein realistisches Bild der Yakuza zu zeichnen, als eben auch mit dem filmisch-literarischen Motiv des Yakuza, also mit dem Gangster als literarisch-filmischer Figur zu spielen. Und da gibt es ja dieses riesige Genre des Yakuza-Films. Die berühmtesten sind so Takeshi Miike und Takeshi Kitano, die Anfang des Jahrtausends irgendwie auf allen westlichen Festivals liefen und immer goldene Palmen und sowas gewannen. Und die Figuren, die die da installieren, sind so ganz anders als die Gangster, die ich mir irgendwie so aus dem westlichen Thriller irgendwie vorstellte. Das sind irgendwie alles so existenziell gebrochene Typen. Die sind irgendwie kaputt. Die sind irgendwie so zwischen Tradition und Moderne aufgerieben, oft am Rand zum Autismus und trotzdem dann immer wieder punktuell in der Lage, unglaublich perfekte Gewaltinszenierungen zu setzen. Und das hat mich als Typus interessiert, als Figur. Und ich wollte gerne mal mit so einer Figur arbeiten. Und dann ist mir dieser Gangster Fumio Onishi in einer Kurzgeschichte einfach untergekommen. Ich saß plötzlich in so einer Imagination neben dem bzw. bei dem auf der Schulter, wie er in einem großen BMW, in einem Anzug, frühmorgens die Avus nach Berlin reinfährt, weil er irgendwie beim Berliner Hauptzollamt ein Paket abholen muss, von dem er nicht weiß, was da drin ist. Das gibt es eine Kurzgeschichte, meine Kineko in dem Band Sven Hovestedt sucht Geld für Erleuchtung. Das ist sozusagen das erste Mal, dass die Figur auftauchte. Und ich wollte eigentlich nur eine Kurzgeschichte schreiben, die dann so endet wie ein Yakuza-Film mit einem großen Blutbad, wo er zu Tode kommt. Aber aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne, überlebt er diese Kurzgeschichte und dann war er noch da. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich die Figur jetzt schon habe, dann recherchiere ich das mit der Yakuza jetzt nochmal gründlicher. Dann gibt es alle möglichen wissenschaftlichen Bücher. Es gibt lange Fernsehdokumentationen aus den letzten Jahren, die man zum Teil irgendwie in Mediatheken findet. Es gibt Dokumentarfilme auf DVD, die man kaufen kann. Und dann kenne ich zwischenzeitlich auch einen japanischen Tattoo-Meister, der hier in Berlin ein Studio hat, dessen Vater Yakuza war, und einen Filmemacher, der über die Yakuza arbeitet. Und dann kommt dies und das dazu, und dann habe ich Biografien gelesen von Yakuzas, und dann gibt es einen amerikanischen Journalisten, Jake Adelstein, der das ausführlich als Journalist recherchiert hat und da ein sehr spannendes Buch geschrieben hat. Dann ziemlich intensive Studien der aktuellen politischen Lage in den letzten 10 Jahren in Japan, was da passiert ist, auch mit neonationalistischen Bewegungen, der politische Kampf gegen die Yakuza. Und ja, dann hat man halt irgendwann ein relativ komplexes Bild, in dem sich diese Figur, die da jetzt eben schon ist, dann bewegen kann.
Meinen Sie denn, dass ein Europäer überhaupt die japanische Kultur verstehen kann?
Ach, das ist so eine schwierige Frage. Ich weiß, dass ich irgendwie mit 17, als ich großer Klassik-Enthusiast war, voller Verachtung die Einspielungen von Seiji Ozawa gehört habe, weil ich gedacht habe, als Japaner kann er auf gar keinen Fall Beethoven dirigieren können. Und ein bisschen so ist es umgekehrt auch. Jan Kollwitz als Keramiker ist vermutlich fundamentalistisch traditionalistischer japanisch als die meisten modernen japanischen Gegenwartskeramiker. Einer seiner Lehrer fand es immer völlig absurd und auch völlig kindisch, dass Jan Kollwitz irgendwie morgens vor der Arbeit eine Dreiviertelstunde Sazen saß. Das würde er als Japaner nie machen, als aufgeklärter moderner Japaner. Sazen sitzen, das ist doch wirklich was für alte Leute. Also so wie wenn ein zeitgenössischer deutscher Künstler sagen würde, morgens vorm Malen betet er erstmal eine Stunde Rosenkranz. Ich glaube, dass die gegenwärtigen Debatten ganz grundsätzlich jenseits der Frage, ob man als Europäer Japan verstehen kann, über kulturelle Identitäten viel zu eng geführt werden. Ich glaube, erstens mal, alle Kulturräume sind, seit es sowas wie menschliche Kultur gibt, offen. Alles beeinflusst sich permanent durch Handel, durch Ideentransfer. Die Leute, die jetzt behaupten, wir wären hier das christliche Abendland, das sei was genuin Europäisches, sollten sich daran erinnern, dass das quasi eine Religion ist, die aus dem Judentum abgeleitet wurde und sich ganz lange irgendwo in den östlichen Teilen des Römischen Reiches bewegt hat und nur mit allergrößten Mühen es im 8. Jahrhundert geschafft hat, bis nach Nordeuropa vorzudringen. Bei den Wikingern findet man Münzen aus Byzanz, und in Spanien findet man Produktionsstätten von Kettenhemden, die die Wikinger benutzt haben. Und alles das ist bis nach China gehandelt worden. Es gibt fast nichts in der japanischen Kultur, was nicht ursprünglich irgendwann auch mal aus China gekommen ist. Also das ist alles mit der Authentizität auch eine große Fiktion, die völlig außer Acht lässt, dass historische Prozesse eben permanenter Wandel sind. Wir kauen Kaugummi, das ist amerikanisch, die gesamte Musik ist irgendwie anglo-britisch beeinflusst gewesen. Also alles ist in einem permanenten Vermischungsprozess. Und natürlich, das Japan von heute ist auch lange schon nicht mehr das Japan, das meine japonistischen Figuren sich vorstellen. Im Gegenteil, der moderne Japaner findet es eigentlich eher peinlich, wenn ein Europäer versucht, einen Japaner des 16. Jahrhunderts nachzuahmen.
Und wie sieht's aus mit Christoph Peters vor dem Hintergrund dessen, was Sie jetzt eben gesagt haben? Ist für Sie der japanische Kulturraum, in den auch alle möglichen Einflüsse hinein diffundieren, ist der nach wie vor interessant? Wird der Ihr schriftstellerisches Arbeiten weiter beeinflussen? Ich habe gehört, dass Sie schon seit einiger Zeit an einem neuen Roman arbeiten, der diesmal nicht in Japan, sondern in Deutschland spielt, nämlich wieder am Niederrhein, da wo Sie herkommen. Mhm. Rückbesinnung auf die eigenen kulturellen Wurzeln?
Na, also Japan wird hoffentlich noch eine große Rolle spielen. Ich muss ja immer noch Fumio Nishi zu Tode bringen. Aktuell habe ich die Hoffnung, dass das eines schönen Tages in Los Angeles passieren könnte. Als ich Stadt, Land, Fluss geschrieben habe, hat mich im Grunde schon die Auflösung der niederrheinischen Dorfkultur, die ja eigentlich eine Auflösung der gesamten europäischen Dorfkultur ist, interessiert. Aber dieses Dorf Hönnepel, aus dem ich komme, ist eben tatsächlich der Ort, wo der schnelle Brüter Kalka steht. Also das, was daraus geworden ist, nämlich ein Vergnügungspark. Und während meiner gesamten Kindheit ab 1971 war dieser Brüter sozusagen das zentrale Auseinandersetzungsfeld in diesem Dorf. Und mein Vater, der damals im Kirchenvorstand war und maßgeblich daran beteiligt am Verkauf des Kirchenlands an die schnelle Brüter Betreibergesellschaft, war einer der führenden Pro-Aktivisten. Und so ist der Brüter irgendwie auch für meine eigene politische Sozialisation so ein Emanzipationsobjekt gewesen, wo ich mich sozusagen von den politischen Vorstellungen meiner Eltern mehr und mehr so mit 15, 16 entfernt habe. Für Stadtlandfluss hätte das sozusagen die Ausgangslage, nämlich den Stadt-Land-Konflikt und dazu den Fluss, irgendwie gesprengt, wenn ich da jetzt noch ein Atomkraftwerk rausgestellt hätte. Also habe ich das aus dem Dorf mit chirurgischen Schnitten rausgenommen. Und jetzt mache ich das Dorf mit Atomkraftwerk und mit völlig anderen Perspektiven. Aber manche Dinge sind auch natürlich immer noch die gleichen.
Und Sie werden aber auch weiter sich mit Japan beschäftigen.
Ja, wenn der Roman fertig ist, mache ich wahrscheinlich noch einen, der in Deutschland spielt. Aber dann spätestens muss ich den dritten Teil von Fumio Onishi machen.